ARD.
Hallo, ich bin Constanze Semidey und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In der Stadt Poltawa in der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Selenskyj durch einen russischen Raketenangriff viele Menschen getötet worden. Die Mongolei empfängt den russischen Präsidenten Putin mit großem Pomp, trotz internationalen Haftbefehls. Und im Gazastreifen übertrifft die Impfaktion gegen Kinderlähmung die Erwartungen der Weltgesundheitsorganisation. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, dem 3. September um 17 Uhr. In der Stadt Poltawa sind nach ukrainischen Angaben mindestens 47 Menschen durch russischen Raketenbeschuss getötet worden. Etwa 200 weitere wurden demnach verletzt. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
Ambulanzwagen auf dem Weg zum Einschlagsort in Poltawa. Auch Feuerwehr und Katastrophendienst sind nach den Raketenangriffen weiter vor Ort. Sie bergen unter den Trümmern verschüttete Menschen, leisten erste Hilfe und sorgen für den Transport von Verletzten weiter in ein Krankenhaus. Serhii Kaplin ist Abgeordneter des Stadtrats von Poltawa. Er ist fassungslos. Absolut alle Krankenhäuser sind voller Verwundeter. Alle Operationstische sind besetzt. Eine ganze Ärztearmee arbeitet unermüdlich daran, jedes Leben zu retten, wofür ich ihnen danken möchte. Die russischen Raketenangriffe trafen auch eine militärische Ausbildungseinrichtung. Das schreiben ukrainische Medien wie Suspilne. Präsident Selenskyj hatte vom Institut für Kommunikation gesprochen. Auch ein nahegelegenes Krankenhaus sei getroffen worden. AfP-Bilder zeigen teils zerstörte, schwarz ausgebrannte, mehrstöckige große Gebäude. Das Militärische Institut für Kommunikation in Poltawa veröffentlichte nach dem russischen Angriff auf seiner Facebook-Seite ein Foto mit einer Kerze mit schwarzem Hintergrund. In Kommentaren wird kondoliert. Das Verteidigungsministerium erklärte auf Telegram, Poltawa erlebe einen schrecklichen Tag, da die russischen Angreifer einen barbarischen Angriff auf eine Bildungseinrichtung der Stadt verübt hätten. Augenzeugen berichten, zwischen Luftalarm und Raketeneinschlägen sei weniger als eine Minute Zeit gewesen. Laut Verteidigungsministerium wurden Menschen auf dem Weg in den Schutzraum getroffen. Der starke Druck der Raketeneinschläge beschädigte umliegende Wohnhäuser. Die Polizei nimmt von betroffenen Schäden auf. Häuserfassaden, massenhaft Fenster oder Türen gingen zu Bruch. Nach dem russischen Raketenangriff auf Poltawa appellierte Präsident Volodymyr Selenskyj erneut an westliche Partner. Wir sagen es immer wieder allen auf der Welt, die die Macht haben, diesen Terror zu stoppen. Luftverteidigungssysteme und Raketen werden in der Ukraine benötigt, nicht irgendwo in einem Lagerhaus. Und wir brauchen sie jetzt und nicht irgendwann später. Jeder Tag der Verzögerung bedeutet leider den Tod von Menschen. Die regionale Militärverwaltung von Poltawa hat ab morgen eine dreitägige Trauerzeit angekündigt.
Andrea Beer aus Kiew. Vor etwa einem Monat haben ukrainische Truppen ihre Überraschungsoffensive gegen Russland gestartet und sind in die Region Kursk einmarschiert. Die Gründe für den ukrainischen Vorstoß sind nicht vollkommen klar. Möglicherweise hatte die Führung die Hoffnung, dass die russische Armee Truppen aus der Ostukraine zurück ins eigene Land verlegen muss. Diese Rechnung ist bisher nicht aufgegangen. Der russische Vormarsch wurde nicht nachhaltig gestoppt. Für die russischen Bewohner von Kursk hat der Vorstoß gravierende Folgen. Zehntausende mussten ihre Häuser schon verlassen. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Als am 6. August ukrainisches Militär verrückte auf russisches Gebiet, flohen viele Menschen aus ihren Grenzdörfern in das nahegelegene Kursk. Der Westen habe Schuld an dem Überfall, so viele von ihnen. Wenn die NATO sie nicht ausrüsten würde, gäbe es auch keinen Krieg. Wer würde die Ukraine beliefern? Niemand. Die NATO liefert, deshalb gibt es den Krieg. Aber auch das war zu hören vor einer der Notunterkünfte. Die einfachen Menschen leiden. Wenn von denen da oben Söhne oder Familie unter Beschuss geraten würden, dann wäre der Krieg wahrscheinlich in einer Sekunde vorbei. Wir brauchen weder die Krim noch Saporija, Donetsk oder Luhansk. Wir waren Freunde und Verwandte, jetzt sind wir zu Feinden geworden. Aber es ist nicht unsere, die Schuld der einfachen Leute. Die einfachen Leute leiden. Wie typisch ist diese Meinung? Sinkt die Zustimmung zum Krieg? Zwar veröffentlichen russische Meinungsforscher seit einigen Tagen Umfrageergebnisse, die nach Beginn der ukrainischen Besetzung von russischem Gebiet erhoben wurden, aber auch bei denen gilt immer ein großes Fragezeichen. Wie frei geben zufällig Befragte wirklich ihre Gedanken preis in einem Land, das Meinung und Medien zensiert und die sogenannte Diskreditierung der Armee hart bestraft? Und doch ist das Vertrauen in Präsident Putin messbar gesunken um 5 Prozentpunkte seit Anfang August, sogar beim staatlichen Allrussischen Zentrum für das Studium der öffentlichen Meinung. Aber selbst der nun erreichte niedrigste Zustimmungswert für Putins Arbeit seit Beginn des Krieges liegt immer noch bei gut 72%. Trotzdem musste sich Putin erklären zur Frage, warum Russland sein Gebiet bei Kursk nicht zurückerobert. Denn während den Meinungsforschern des unabhängigen Levada-Zentrums wie jeden Monat seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine nur etwa die Hälfte der Befragten sagte, diesen Krieg überhaupt genauer zu verfolgen, ist das bei Kursk anders. Davon haben 94% gehört. Äußerst besorgt sind 6 von 10 Befragten. Am Montag versuchte Präsident Putin diese Einordnung. Die Berechnung der Ukraine war, unsere Offensivaktionen an den wichtigsten Punkten im Donbass zu stoppen. Das Ergebnis? Ja, das trifft unsere Menschen. Es stellt sie auf eine harte Probe. Aber der Gegner hat sein wichtigstes Vorhaben nicht erreicht. Unsere Offensive im Donbass ist nicht gestoppt. Mehr noch, wir rücken schneller vor als seit langem. Russische Streitkräfte bringen nicht 200 oder 300 Quadratmeter unter ihre Kontrolle, sondern Quadratkilometer. Das ist ebenso wenig frei überprüfbar wie die Zahl der Gefallenen und Verwundeten. Sollte es jetzt, einen Monat nach Kursk und nach 2,5 Jahren Krieg gegen die Ukraine, Friedensgespräche geben, statt der Fortsetzung der Kämpfe? Das will nach den Zahlen des Levada-Zentrums jeder zweite Befragte in Russland. Doch das ist ein regelrechter Einbruch. Vor einem Monat waren noch fast 6 von 10 Befragten für Friedensgespräche. Kriegsmüdigkeit lässt sich aus den Umfragen ohnehin nicht ableiten in der polarisierten russischen Gesellschaft. Sicher auch dank der propagandistischen Dauerberichterstattung von der Front in der Ukraine hat sich eine weitere Zahl praktisch seit Kriegsbeginn nicht verändert. Ich persönlich unterstütze das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine. Das sagt weiterhin die riesige Mehrheit von 80% der Befragten.
Frank Eichmann aus Moskau. Putin ist heute in die Mongolei gereist, obwohl ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn vorliegt. Und er wurde dort mit großen Ehren empfangen. Anlass des Besuchs ist der 85. Jahrestag des Sieges von sowjetischen und mongolischen Truppen über Japan im Zweiten Weltkrieg. Putin und der mongolische Staatschef Chorolsuch verfolgten die Feierlichkeiten gemeinsam. Putin hat dort auch für den Bau einer neuen Erdgasleitung nach China geworben. Die Mongolei wäre dabei nicht nur Transitland, sie könne selbst Gas beziehen, bot er der Regierung an. Und er hat Chorolsuch zum Treffen der BRICS-Staaten Ende Oktober in die russische Stadt Kasan eingeladen. Zu den BRICS will auch die Türkei gehören. Das Land hat nach Angaben der regierenden Erdogan-Partei eine Mitgliedschaft beantragt. Die Mongolei müsste als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs eigentlich den russischen Präsidenten nach Den Haag ausliefern. Die EU-Kommission sieht den Besuch Putins daher sehr kritisch. Aus Brüssel berichtet Matthias Reiche.
Man habe gegenüber der mongolischen Führung den Standpunkt der EU-Kommission klar zum Ausdruck gebracht, teilte eine Sprecherin mit. Man sei besorgt über die mangelnde Unterstützung für die Ermittlungen des Strafgerichtshofes. Putin ist nach Ansicht der Behörde für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich. Offen gelassen wird bisher, welche Konsequenzen die Haltung der mongolischen Führung für die Beziehungen mit der EU haben könnte. So profitiert die Mongolei von einer Reihe länderübergreifender EU-Programme und Investitionen. Außerdem wurde das Land in den vergangenen 3 Jahren mit über 30 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt unterstützt. Im Gegenzug ist Europa an den dortigen Rohstoffen, wie beispielsweise seltene Erden, interessiert.
Matthias Reicher aus Brüssel. Schauen wir in den Nahen Osten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kommt mit ihrer Polio-Impfkampagne im Gazastreifen besser voran als gedacht. In den ersten beiden Tagen sind bereits mehr als 161.000 Kinder unter 10 Jahren geimpft worden. Das übertreffe die Gesamtzahl an Kindern, die die Behörden in der zentralen Zone des Gebiets erreichen wollten. Der Grund sind wohl die ständigen Vertreibungen der Bewohner von Gaza. Dadurch halten sich offenbar mehr Kinder und Familien in dem Gebiet auf, als zunächst vermutet. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Bis heute Abend will die WHO die Impfkampagne in Zentral-Gaza abschließen. Unter Umständen, deutet der WHO-Mitarbeiter an, muss aber noch ein Tag mehr hinzugerechnet werden. Geplant ist, dass die Impfteams gegen Ende der Woche erst in den Süden des Gazastreifens und danach in den Norden weiterziehen, um so viele Kinder wie möglich unter 10 Jahren zu impfen. WHO-Generaldirektor Ghebreyesus rief Israel und die Hamas auf, die humanitären Kampfpausen weiterhin zu respektieren. Nur durch einen dauerhaften Frieden könnten die Kinder in Gaza eine gesündere Zukunft haben, schrieb er auf X. Mehr als 500 Impfteams sind im Gazastreifen unterwegs. Israel hatte zuvor begrenzten Kampfpausen zugestimmt, um die Kampagne zu ermöglichen.
Julio Segador aus Tel Aviv. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.